Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Wir besuchen in dieser Fazitstunde die Ukraine, das Theater in Tscherniew. Wir sprechen über den Heidelberger Stückemarkt, über die Urban Art Biennale in Völkling und über eine Ballettpremiere in Berlin. Der Krieg in der Ukraine. Auf beiden Seiten steigt die Zahl der Toten und Verletzten Tag für Tag, Soldaten und viele, viele Zivilisten. Oft bleibt da keine Zeit, von Einzelschicksalen zu erzählen, das Wirken der Menschen zu würdigen, von Orten zu berichten, an denen unter Kriegsbedingungen weiter gearbeitet wird. Das städtische Theater in der nordukrainischen Stadt Tscherniew mit rund 300.000 Einwohnern ist so ein Fall. Im vergangenen Jahr, am 19. August, schlug dort eine Rakete ein und beschädigte das Theater schwer. Die Bilder der zerstörten Kuppel gingen um die Welt. 7 Menschen wurden bei dem Angriff getötet, mehr als 120 verletzt. Nach der Bombardierung des Theaters in Mariupol im März 2022 war das erneut ein mutmaßliches Kriegsverbrechen. Das Schewtschenko-Theater in Tscherniew hat eine besondere Stellung unter ukrainischen Bühnen. Aktuell tut man dort alles Mögliche, damit der Wiederaufbau schnell vorankommt. In der Kriegswirtschaft alles andere natürlich als selbstverständlich. Mein Kollege Martin Gerner war jetzt dort in Tscherniew. Gestern ist er nach Deutschland zurückgekommen. Die Stadt wurde zuletzt vor 10 Tagen von russischen Raketen getroffen. Guten Abend, Herr Gerner.
Guten Abend.
Welche Spuren sind noch sichtbar von dem Raketeneinschlag im vergangenen August?
Ja, eine Menge noch, obwohl das 8 Monate her ist. Das Schewtschenko-Theater an einem der zentralen Plätze von Tscherniew ist so etwas wie ein kultureller Mittelpunkt. Und unter der Kuppel in der Eingangshalle klafft beeindruckend und beängstigend zugleich noch ein Loch von mehreren Metern. Das Stahlgerüst, das die ganze Decke und letztendlich auch das Gebäude in einer seiner Hälfte trägt, liegt ganz frei, als ob es nur der Schutt wäre, der am Boden entfernt worden wäre. Aber der Betrieb läuft eben schon seit geraumer Zeit weiter tatsächlich. Und das war beeindruckend zu hören, haben Ensemble und Techniker 3 Tage nach der Bombardierung schon den Spielbetrieb wieder aufgenommen unter, wie Sie andeuteten, unvorstellbaren Bedingungen. Das heißt, neben der Bombardierung gibt es ja quasi täglich Alarm. Zuletzt vor 10 Tagen 17 Tote aufgrund eines russischen Luftangriffes. Ich konnte im Theater mit dem Direktor Serhii Moisenko sprechen. Und er hat, wie wir an seinem ersten O-Ton hören, aus der Not eine Tugend gemacht.
Das ist unsere neue Hauptbühne. Die Probe ist eben beendet. Hier können wir 100 Leute unterbringen. Im großen Saal waren es 800. Das heißt, wir verkaufen statt 800 Tickets nur 100. Das macht wirtschaftlich für uns einen großen Unterschied. Wir müssen ja weiterhin unseren Lebensunterhalt verdienen, überleben. Wirtschaftlich läuft das also gegen uns. Aber das Ensemble und die Mitarbeiter akzeptieren es und wir haben so die Kälte, die unangenehmen Bedingungen und den harten Winter überstanden.
Und diese Bühne, die 100 Zuschauern Platz bietet jetzt, das ist hinter der Bühne, auf der die Schauspieler spielen, also der zweite Vorhang, wo zum Teil Requisiten und ähnliche Sachen normalerweise stehen, die wird jetzt als Hauptbühne genutzt.
In welcher Atmosphäre, Herr Gerner, haben Sie denn den Ort, in welcher Stimmung haben Sie den Direktor angetroffen?
Also ich hatte den Eindruck, dass er froh war, dass ausländische Medienvertreter sich ein Bild machen in Tscherniew. Es sind ja nur ganz wenige deutsche Medien permanent in der Ukraine präsent. Tscherniew liegt 3 Stunden nördlich von Kiew in der Nähe der russisch-belarussischen Grenze, also an einer Art Dreiländereck. Man gelangt über eine Anzahl von militärischer Kontrollposten dahin. Man muss seinen Pass vorzeigen, also ohne das kommt man im Grunde nicht durch. Gefühlt also eine viel umkämpftere Zone als die Hauptstadt Kiew. Uns wurde gesagt, dass neben dem Beschuss aus Russland auch belarussischer Beschuss an diesem Dreiländereck auf Tscherniew und den Oblast, also die Region, Alltag ist und das Leben der Menschen belastet. Serhii Moisenko, der Direktor, ist aber sichtlich stolz, unter diesen prekären Bedingungen so etwas wie einen geregelten Betrieb hergestellt zu haben. Und wie das abläuft, eine Vorführung und was sich auch davor und danach abspielt, das fand ich besonders interessant von ihm zu hören.
Unsere Besucher sollen sich amüsieren. Sie kommen in feinen Kleidern zur Vorstellung, trinken davor einen Kaffee oder Cognac im Theater und wollen dann genießen, was auf der Bühne passiert. Wir wollen, dass diese Menschen ihren Spaß haben, wenn sie das Theater besuchen.
Gelangt denn die Hilfe aus Deutschland und dem Ausland so an ihr Ziel, wie sie ans Ziel gelangen soll?
Also Moisienko erzählt, dass gerade diese Woche ein neuer Antrag für Hilfsgelder nach Deutschland abgeschickt wurde. Wohin, konnte er nicht mehr genau sagen, vermutlich weil die Adressen komplizierte Empfängernamen tragen. Ich vermute aber in erster Linie an das Ukraine Art Aid Center. Das ist ein Netzwerk in Deutschland von deutschen und ukrainischen Hochschulzuständigen, von Industrie und parlamentarischen Partnern und Vermittlern, Teil des Netzwerks Kulturschutzgut Ukraine, das angesiedelt ist bei Claudia Roth, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Moisienko ist auch durchaus dankbar für Hilfen aus Deutschland für den Wiederaufbau, sagte er. Allerdings sagte er auch, wenn wir selbst nicht angepackt hätten seit August damals, dann ständen wir immer noch im Regen da und es hätte reingeschneit. Auch zu dem, was weiter geplant ist mit neuen Mitteln, die beantragt wurden, verweist es auf den Krieg und den Ausbau der Schutzräume.
Im Moment haben wir nicht genug Schutzräume im Theater. Wir haben deshalb Hilfsgelder beantragt, um den Umfang der Schutzräume zu erweitern und diese sicher und bequem genug für die Besucher zu machen im Falle eines Angriffs. Vor Fliegeralarm und Bombardierungen wurden diese Räume für verschiedene Zwecke genutzt, als Abstellkammern. Jetzt benötigen wir dort aber Ventilation und andere Ausbau- und Modernisierungsarbeiten.
Die Bombardierung des Theaters in Mariupol hatte sich ein Jahr zuvor ereignet, im März 2022. Dort hatten 1200 Menschen Schutz gesucht und der Angriff gilt als russisches Kriegsverbrechen. Der Fall scheint auch hier jetzt klar zu sein. Warum gibt es denn, Herr Gerner, trotzdem im Fall von Tscherniw jetzt laufende Untersuchungen?
Also ich habe im Laufe dann meiner Nachbearbeitung zu dieser Begegnung mit Serhii Moisienko erfahren, dass es Untersuchungen gibt, auch was die ukrainische Seite angeht. Also es gibt zwei Aspekte dieser Untersuchung. Auf der einen Seite versucht Staatsanwaltschaft, aber auch ukrainische Medienvertreter nachzuweisen, dass der russische Angriff hier völkerrechtswidrig sei, also gezielt Zivilbevölkerung getroffen werden sollte. Forensische Untersuchungen scheinen zu belegen, dass ein Marschflugkörper, ein Raketensystem Iskander aus einer weit entfernten russischen Reaktion bewusst in einem großen Radius um das Theater herum Zerstörung hervorgerufen hat. Also man kann auf Bildern eine Feuerwalze sehen, die durch einige Straßenalleen lief. Man sieht Autos auf Videoaufnahmen von und Menschen, die durch die Luft geschleudert werden. Was Moisienko mir nicht erzählt hat, und ich vermute mal, dass eine Mischung aus Scham und Ohnmacht der Grund sein könnte, dass sein Theater am Tag genau dieses Angriffs ein Ort einer mehr oder weniger geheim gehaltenen Begegnung hunderter Militärs und ziviler Drohnenexperten waren. Und dabei, so suggeriert es ein investigativer Dokumentarfilm, den es dazu gibt, dabei musste das Theater offenbar als Austragungsort herhalten. Ich habe das so verstanden, Moisienko kommt darin auch vor, als dass er nicht wirklich die Wahl hatte, Nein zu sagen. Und der Militärgouverneur von Tscherniw, dem wird unter anderem, ja, von einigen Seiten wird er wohl beschuldigt, bewusst fahrlässig gehandelt zu haben. Also ein Lackmustest, wenn man so will, auf Transparenz und Aufarbeitungsfähigkeit der ukrainischen Gesellschaft insgesamt. Diese Untersuchungen scheinen aber auf der Stelle zu treten, was in Kriegszeiten und unter Kriegsrecht nicht unbedingt überraschen kann.
Ein Besuch in der ukrainischen Stadt Tscherniw, die Geschichte vom Wiederaufbau des zerstörten städtischen Theaters. Martin Gerner war das. Ich danke Ihnen, Herr Gerner. Guten Abend.
Guten Abend.
Überregional sorgt das Stadttheater Heidelberg immer wieder für Akzente durch Aufführungen neuer zeitgenössischer Werke beim Heidelberger Stückemarkt. 10 Tage zeigen dort freie Theatertruppen Stadt- und Staatstheater aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und aus einem Gastland, diesmal war es Georgien, aktuelle Produktionen. Das älteste Nachwuchs- und Förderfestival findet in diesem Jahr zum 41. Mal statt. Am Freitag ging es los. Und das Festival ist auch Plattform für junge Autorinnen und Autoren, die dort noch nicht uraufgeführte Werke vorstellen. Eine Jury vergibt dazu den AutorInnenpreis des Heidelberger Stückemarkts. An diesem Wochenende nun wurden 6 ausgewählte Texte in szenischen Lesungen vorgestellt. Marie-Dominique Wetzel war dabei. Guten Abend nach Heidelberg, Frau Wetzel.
Guten Abend.
Waren Sie denn mit der diesjährigen Auswahl beim Heidelberger Stückemarkt zufrieden?
Sie waren ein bisschen schwierig zu beantworten, da man ja nicht weiß, was alles eingereicht worden ist und ob die Auswahl einem gut gefallen hat. Aber Jürgen Popig, der Festivalleiter, mit dem hatte ich vorhin noch gesprochen, hat gesagt, diesmal wurden so viele Texte eingereicht wie noch nie, nämlich 100 genau, was natürlich irgendwie auch ein gutes Zeichen ist. Also es scheint Theater doch attraktiv zu sein für junge Autorinnen und Autoren. Und ja, er meinte, es hätte sehr viele gesellschaftspolitische Texte gegeben und auch erstaunlich interessante Formen, also auch so Mischformen, die in eben so eher in Performance gehen oder Texte, die eher so als Textflächen angelegt sind. Und das ist natürlich auch immer spannend. Und die Jury hat versucht, eben auch diese Bandbreite in ihrer Auswahl dieser 6 Texte, die vorgestellt worden sind, jetzt am Wochenende eben auch abzubilden.
Also viele gesellschaftspolitische Texte, sagen Sie. Welche Themen haben denn die AutorInnen in diesem Jahrgang beschäftigt?
Ja, also vielleicht fange ich mal mit dem ersten Stück an, was vorgestellt wurde. Das war die ersten 100 Tage von Lars Werner. Und da geht es darum, in einer nahen Zukunft, ja, wo eine rechtsextreme Partei an die Macht gekommen ist in Deutschland. Und 4 Freunde, die sich aus Studienzeiten aus Heidelberg kennen, treffen sich hinter der tschechischen Grenze, um ja wieder mal auszutauschen, wie es ihnen ergangen ist in letzter Zeit. Und da können wir mal reinhören.
Und wie bequem lebt es sich im Faschismus? Gleich die Faschismuskeule? Jetzt halt mal den Ball flach.
Zwangsumsiedlung von migratisierten Menschen aus ihrem Viertel, Demonstrationsverbot aufgrund verschärfter Bedrohungslage, Lehrverbot für ausländische ProfessorInnen. Wie nennst du das denn?
Das ist in 4 Jahren alles wieder vorbei. Und dann kommt ihr nach Frankfurt und sucht nach Wohnung.
Hey, hey, Leute.
Und unsere Hilfsbedürftigkeit ist dann was? Scheinheilig?
Also es ist ein sehr beklemmendes Stück gewesen, aber auch wirklich sehr gut recherchiert. Vieles hat man das Gefühl gehabt, boah, das ist gerade aus dem aktuellen Geschehen sozusagen übernommen. Lars Werner hat aber natürlich gesagt, das ist schon eine ganze Weile her, dass er das geschrieben hat. Also der Clou ist, dass eben einer der beiden Protagonisten, einer der 4, dass der noch in Deutschland lebt. Und im Laufe des Stücks kommt eben auch seine besondere Rolle daraus, wie er sich eben an die neuen Gegebenheiten angepasst hat. Ja, also das war ein Stück, das wirklich unter die Haut geht. Die anderen Themen sind, ja, das sind auch so Themen, die immer wieder vorkommen, so Sprachlosigkeit in Familien, soziale Herkunft, Verlust eines nahestehenden Menschen, aber zum Beispiel auch eine Liebesgeschichte zwischen einem Mensch und einem Roboter.
Sie haben von der Formenvielfalt der Werke gesprochen, Frau Wetzel. Was war denn da besonders auffallend?
Ja, also am außergewöhnlichsten war ein Text, der heißt 2x241 Titel, doppelt so gut wie Martin Kippenberger. Also schon ein sehr komplizierter Titel. Verweist natürlich auf dieses Buch des Künstlers Martin Kippenberger, 241 Bildtitel zum Ausleihen für Künstler. Und dieses Kollektiv Frankfurter Hauptschule, das ist also ein KünstlerInnen-Kollektiv, die haben über mehrere Jahre hinweg nach Titeln gesucht oder Titel gesammelt, die ihnen so untergekommen sind oder die sie sich eben aufgrund der aktuellen gesellschaftspolitischen Lage auch ausgedacht oder die sie ihnen auch aufgedrängt haben. Und das ist schon interessant. Also das sind jetzt keine Schlagzeilen, die sie irgendwo gefunden haben, sondern die sie sich sogar für tagesaktuelle oder für eben gesellschaftliches Geschehen ausgedacht haben. Und die werden aneinandergereiht. Also wirklich 2x241 Titel und das wird so runtergelesen. Und interessant ist, dass sich da trotzdem ganze Geschichten daraus ergeben, wenn man das so hört, vielleicht auch manchmal Dialoge. Man kann sich auch auf einmal, wenn man so eine Weile zuhört, so Figuren vorstellen, die diese Titel eben sprechen. Und das ist sehr interessant, weil das eigentlich kein szenischer Text ist, aber trotzdem als solcher gut funktioniert.
Wenn man sich jetzt die Liste der AutorInnen anschaut, sind das alles ganz junge KünstlerInnen, also Namen, die wir noch nie gehört haben?
Na, also es sind schon ein paar dabei, die schon ein, zwei Stücke geschrieben haben, aber mehr eigentlich nicht. Es gibt aber auch ganz junge Autorinnen und Autoren, die wirklich zum ersten Mal fürs Theater schreiben. Und das ist auch schon immer schön, weil man, ja, man hat wirklich die Möglichkeit, diesen Autorinnen und Autoren so ein bisschen auch bei ihrem Werdegang zuzugucken oder in ihre Schreibstuben reinzugucken, weil sie darüber eben auch berichten. Und wir gucken auch eben in die Nachbarländer, also in die Schweiz und auch Österreich. Und da war diesmal auch ein spannender Text dabei eines jungen Schriftstellers aus Wien mit iranischen Wurzeln, Arat Dabiri. Druck heißt sein Stück, was er mitgebracht hat. Da geht es um eine Gruppe von Jugendlichen, wo einer gerade verhaftet wurde und die Freunde sich eben überlegen, wie es mit ihm weitergeht, wie viel Rassismus hinter dieser Aktion steckt. Und wir hören aber auch die Stimme der Schwester und da können wir auch noch mal kurz reinhören.
Du bist doch der Lichtblick unserer Familie.
Klischee.
Keine Troubles.
Ich habe dir Mühe gegeben.
Man bewahrt dich.
Euch auch, ihr verkackt es nur ständig.
Aber dieser Druck.
Druck, Druck, Druck. Ich erzähl dir mal was dazu. Ihr heult die ganze Zeit herum. Durch eure wässrigen Augen seht ihr nichts mehr. Eure Sicht ist so verschwommen, verzerrt von eurer eigenen Jammerei. Ihr habt es nie gesehen, mich nicht gesehen. Einfach nichts bemerkt, wobei es doch so offensichtlich war, so offensichtlich ist. Dieser Druck begleitet auch mich. Bei mir ist es nicht mal nur dieses Kanackending und top das Starthandicap des Geschlechts direkt im Minus. Einfach, weil ich keinen Schwanz habe.
Also das ist die Stimme der Schwester und ich hatte vorhin nochmal mit dem Autor gesprochen, mit Arat Dabiri, und er hat erzählt, dass eigentlich all diese Stimmen, also auch der Brüder und der Freunde, dass das eigentlich Stimmen aus seinem Kopf sind, wo er immer wieder wälzt, was ist meine Rolle hier, ich schwanke zwischen Anpassung und Revolte, zwischen Dankbarkeit und Wut, und diese Stimmen teilt er aber auf. Und was ich bemerkenswert fand, war, dass eben auch diese Schwesternstimme drin vorkommt, also die einzige Stimme einer Frau, die die Situation eben als Frau mit Migration Hintergrund wirklich nochmal ganz anders darstellt.
Zum Schluss noch eine ganz allgemeine Frage, Frau Wetzel. Was macht denn den Heidelberger Stückemarkt in Ihren Augen aus? Ist der in irgendeiner Weise auch nachhaltig?
Ja, also das ist wirklich interessant, wenn man das dann auch über die Jahre so verfolgt und guckt, wie so die Karrieren verlaufen und weitergehen. Die Auftaktpremiere war ja das Gewinnerstück aus dem letzten Jahr, das ist ja immer so, von Leonie Lorena Wies. Und die ist ja zum Beispiel kommende Spielzeit Hausautorin am Nationaltheater Mannheim. Oder Lamin Leroy Gibber, der hatte letztes Jahr den Publikumspreis gewonnen mit seinem Stück Doppeltreppe zum Wald. Der hat jetzt eine eigene ARD-Mediathek-Serie produziert, die startet im Herbst, Schwarze Früchte. Also es gibt dann immer wieder so, ja, Menschen, die es schaffen, ihren Weg weiterzugehen, aber auch in verschiedenen Richtungen. Und das ist natürlich spannend zu sehen. Und dazu ist der Stückemarkt natürlich auch da, einfach ein Podium zu bieten und auch die Karriere ein Stück weit zu verfolgen.
Der 41. Heidelberger Stückemarkt, er dauert noch bis zum kommenden Sonntag. Marie-Dominique Wetzel hat für Fazit das Geschehen beobachtet und bewertet. Frau Wetzel, besten Dank, guten Abend.
Gerne.
Die Olympischen Spiele in Paris werden die französische Hauptstadt in Atem halten. Wichtige Straßen und große Plätze werden gesperrt, Metrostationen werden geschlossen, Pop-up-Tribünen aus Stahlstangen werden das Stadtbild prägen. Gerade ist so ein Tribünengerüst direkt neben dem Eiffelturm zusammengeschraubt worden und passt in seiner klaren, statischen Struktur perfekt zum Pariser Wahrzeichen. Völlig klar, dass es neben den vielen Sportveranstaltungen auch zahlreiche Kulturereignisse geben wird, zum Beispiel im Louvre. Wie das Museum zur Bühne wird, das hören wir von Stefanie Markert.
Auf ins olympische Abenteuer, sagt Laurence Descartes, die Direktorin des Louvre. Vielleicht ist es überraschend, dass sich der Louvre auf die Olympischen Spiele vorbereitet. Doch das haben wir gemeinsam mit dem Organisationskomitee seit 2 Jahren getan, um den Geist der Spiele in unsere schönen Säle zu holen. Mit einem vielleicht unerwarteten Angebot. Wir brechen mit Gewohnheiten, verbinden olympische Werte und Kunst, sind selbst schon in Topform. Tänzer Mehdi Kerkouch ist es auch. Er leitet ein renommiertes Vorstadt-Choreografie-Zentrum. Nun verbindet er Inspiration und Transpiration im Louvre. Für mich war es so gewaltig wie eine Einladung in die Pariser Oper. Ich konnte den Louvre mehrmals leer, ohne Besucher besichtigen, um mir auszudenken, wie ich seine 17 Kilometer Parcours mit Sport und Tanz fülle. Wir laden das Publikum sehr früh ein, bevor der Louvre von 30.000 Menschen gestürmt wird. Ab 8 geht es bis bis Ende Mai täglich auf zu einer Stunde Sport. So entdecken unsere Gäste den Louvre neu. Morgens gehört das Museum uns.
Puisque le musée est à nous.
Im Karyatidensaal eine Tanzeinheit Disco und Funk.
Encore Sabad, une expérience dancehall.
Auspowern bei Dancehall im Chor Sabad-Saal. Im Angesicht steinerner Relikte eines Palastes, in den im 8. Jahrhundert vor Christus Assyrerkönig Sargon II. Zog.
Votre cardio dans le Louvre médiéval.
Und Cardiotraining im Mittelalter-Louvre. Merdis Team startet mit den ersten Gästen im Sportoutfit. Kniebeugen, Hampelmänner, Treppentraining. Der Workout schweißtreibend, die Musik prallt von den mächtigen Grundmauern zurück.
Dans la cour Marly, juste à côté pour une séance de yoga.
Im überglasten Skulpturenhof Marly geht es zur Entspannung um Yoga. Hier steht die Bronzereplik eines Diskuswerfers. Einige Meter vor der Statue sitzt Yoga-Lehrerin Lorch in sich ruhend auf ihrer Matte. Davor, ordentlich ausgelegt, 30 weitere.
C'est juste magique d'imaginer pouvoir bouger.
Es ist magisch, sich zwischen diesen Kunstobjekten, die schon so lange statisch hier sind, nun zu bewegen. Ich werde ihre Haltung, ihre Gesten einbeziehen. Bei der Yoga-Stellung des Baumes sage ich allen, sie sollen sich vorstellen, Teil einer der Skulpturen zu sein.
Comme s'il faisait partie d'une sculpture du jardin de la cour Marly.
2,70 Meter hoch ist die Skulptur Milon von Croton im Saal nebenan. In leicht verdrehter Körperhaltung ringt Milon mit einem Löwen. Er war griechischer Ringkämpfer, gewann die Panhellenischen Spiele 6-mal. Einmal würde Danidan reichen. Der französische Breaking-Star mit grün gefärbten Haaren ist für die Olympiapremiere seiner Sportart qualifiziert. Er ist einer der Athleten, die im Louvre ihren modernen Blick visuell und virtuell darstellen, um die Werke neu atmen zu lassen. Warum Milon?
Le Milan, c'est déjà, je me suis dit, s'il a pas de courage, va terminer en casse-croûte.
Ich habe mir gesagt, wenn er keinen Mut hat, wird er als Zwischenmahlzeit enden. Wenn es schwierig wird, muss man über sich hinauswachsen. Ich habe mir gesagt, ich lasse mich von Milon inspirieren, um mein Mindset, meine Motivation zu stärken. Er steht mit seinen Gebärden auch ein bisschen wie ein Breaker da, aber in seine Lage möchte ich nicht kommen.
En plus, il a une posture un peu de breaker. J'aurais pas aimé être à sa place.
Scherz Dani. Louvre-Direktorin Laurence Descartes erinnert zum Abschied.
Oui, les musées restent ouverts pendant les Jeux.
Ja, die Museen bleiben während der Spiele offen und die sollen die schönsten aller Zeiten werden.
Ce soit juste les plus beaux Jeux olympiques qui aient jamais existé.
Der Louvre Olympisch aus Paris war das Stefanie Markert.
Der Bund verknüpft ein verstärktes Engagement bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth mit strukturellen Veränderungen. Das sagte ein Sprecher von Kulturstaatsministerin Claudia Roth der Deutschen Presseagentur. So sollen die Festspiele für ein breiteres wie auch internationales Publikum noch attraktiver werden. Welche strukturellen Veränderungen genau angestrebt werden, ließ der Sprecher offen. Zuvor hatte der private Förderverein der Festspiele angekündigt, seine Anteile an der Festspiel GmbH auf 15% abzusenken und damit beinahe zu halbieren. Die Landesregierung in Bayern kündigte daraufhin an, bisherige Anteile des Fördervereins zur Hälfte übernehmen zu wollen. Der Schweizer Kameramann Rainer Klausmann wird mit dem Ehrenpreis des Deutschen Kamerapreises ausgezeichnet. Seine Werke hätten weitreichende Spuren hinterlassen, die über die Grenzen des Kinos hinausreichten, heißt es in der Begründung. Klausmann wurde unter anderem für ausgerechnet Zoe mit dem Adolf-Grimme-Preis geehrt. Für Gegen die Wand von Fatih Akin erhielt er neben dem Deutschen Kamerapreis auch den Deutschen Filmpreis Lola. Zudem wirkte er an den Filmen Der Bader-Meinhof-Komplex und Der Untergang mit. Papst Franziskus hat als erstes Oberhaupt der katholischen Kirche die Kunstbiennale in Venedig besucht. In einer Rede vor Künstlern warnte er unter anderem davor, die Kunst alleine den Gesetzen des Marktes zu überlassen. Erste Station seiner Venedig-Reise war das Frauengefängnis der Lagunenstadt auf der vorgelagerten Insel La Giudecca. Moritz Pompel.
Das Gefängnis ist ein Ausstellungsort, den der Vatikan auf der Biennale nutzt. Gefangene führen dort die Besucher zu den Exponaten. Franziskus spricht den Insassinnen heute Mut zu und sagt, niemandem dürfe dort seine Würde genommen werden. Stattdessen könne das Gefängnis auch zu einem Ort der Wiedergeburt werden, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Die Kunst soll in den Dialog treten mit den Gefangenen. Im Gefängnishof etwa ist eine Installation der französischen Künstlerin Claire Fontaine zu sehen. Mit blauen Lettern steht an der Mauer geschrieben, wir sind bei euch in der Nacht.
Im Iran ist die Ausstrahlung der ägyptischen Mittelalterserie Al-Hashashin verboten worden. Sie erzählt die Geschichte des schiitischen Sektengründers Hassani Sabbah, dessen Gefolgsleute auch Assassinen genannt werden. Iranische Behörden begründeten das Verbot damit, dass die Serie ein falsches Bild der Iraner zeichne und versuche, sie mit der Geburt des Terrorismus in Verbindung zu bringen. Die 30-teilige Reihe wurde erstmals im März während des muslimischen Fastenmonats Ramadan ausgestrahlt und war eine der meistgesehenen im Iran.
Der 1982 in Valencia geborene Choreograf Marcos Morau gilt in der Tanzszene als Shootingstar. Der Chef des Staatsballetts Berlin, Christian Spuck, hat den Spanier in dieser Saison zum Hauschoreografen gemacht. Und heute nun hat er in der Staatsoper Unter den Linden seine erste Choreografie vorgestellt, die den schlichten und naheliegenden Titel trägt: Ouvertüre. Unsere Tanzkritikerin Elisabeth Nehring hat die Premiere für Fazit gesehen, ist zu mir ins Studio gekommen. Schönen guten Abend, Frau Nehring.
Guten Abend.
Ich habe mir auf der Webseite des Staatsballetts den Trailer zu dieser Choreografie angesehen. Markige Orchesterklänge sind da zu hören von Gustav Mahler. Und dazu für meine Begriffe enorm pathetische und auch pantomimische Gesten und Bewegungen. Ich fand das ausgesprochen kitschig. Liege ich da richtig?
Ich finde es so interessant, dass Sie das sagen. Ich habe den Trailer nicht gesehen. Wir haben unter den Kolleginnen in der Pause auch wild diskutiert über diese Uraufführung. Wobei ich sagen muss, ich habe die größte Begeisterung versprüht. Also auf die Frage, nein, in meiner Wahrnehmung war das gar nicht kitschig. Er spielt unter Umständen mit Elementen des Kitsches. Aber insgesamt, es ist eine überaus komplexe, vieldeutige und auch überraschende Choreografie, die einerseits von ihrer kollektiven Bewegung lebt und andererseits von unzähligen Bewegungs-, aber auch szenischen Details, die immer blitzschnell entstehen und wieder vergehen. Zu Beginn, man muss sich vorstellen, es liegt eine riesige Säule auf der Bühne liegend und wir sehen so einen Berg von Körpern halbnackt darüber verstreut, wie ein Haufen von Körpern, der anfängt zu zucken, sich zu bewegen, dann ragen so Gliedmaßen raus und daraus entstehen so kollektive Bewegungssequenzen. Die Körper ziehen von einer Seite zur anderen, runden sich in gemeinsamen Wellenbewegungen, schießen auf in Diagonalen und werden dann akzenthaft kontrastiert durch vereinzelte Gegenbewegungen, in denen dann eher so diese spitzen, hackenden, vorschnellen Bewegungen vorherrschen, die Marco Morau schon in seinen früheren Stücken eingesetzt hat.
Gibt's denn sowas wie ein Thema? Sie haben jetzt die Bewegungen, die Abläufe so ein bisschen charakterisiert, aber die müssen ja irgendein Ziel haben.
Ja, also die Grundfrage ist, die im Programmheft ausführlich nochmal besprochen wird, wie lange kann eine Gesellschaft ohne Veränderung überleben? Also Veränderung, Transformation ist das Thema. Aber ganz ehrlich, ist es eines dieser Tanzstücke, in denen man dieses oder auch ein anderes oder vielleicht auch gar kein Thema sehen kann. Schon die Frage ist ja sehr offen formuliert, fast gemeinplatzartig. Was ich hierfür eher bemerkenswert finde und auch spannend, Marco Morau entscheidet sich, und ich würde sagen, ganz bewusst nicht für das Abstrakte oder das Erzählerische, sondern er verbindet beides. Mhm. Er organisiert diese großen Gruppenbewegungen mit den starken Kontrasten und man denkt, aha, es geht hier um Dynamiken. Dann entsteht daraus aber so etwas wie eine Szene, etwa, dass so eine ganze Gruppe in einem Sog auf einen Einzelnen losgeht und dann hat das auf einmal so etwas ganz Aggressives. Und diese Aggression verschwindet aber im choreografischen Fluss dann wieder. Und so geht es in einem ständigen Hin und Her. Man könnte es als unentschieden bezeichnen. Ich fand es wirklich spannend, weil auch verwirrend und so unvorhersehbar, was als nächstes kommt. Und das hat mich ganz neugierig gemacht. Ich bin die ganze Zeit sehr aufmerksam dran geblieben.
Wir müssen natürlich auch über die Musik sprechen. Starke Musik von Gustav Mahler. Wie geht denn der Choreograf damit um?
Ja, Musik Mahlers, die 5. Sinfonie, auch live gespielt von der Staatskapelle unter Marius Strawinski. Ganz toll. Ich finde schon, das war der einzige Punkt, wo Marco Morau doch 1:1 geblieben ist. Fand ich auch auffällig. Da ging es kaum einmal gegen die Musik oder autonom von ihr. Der Umgang war fast illustrativ, also Crescendo oder Decrescendo in der Musik und in der Bewegung, immer auch in der Choreografie. Ich hatte den Eindruck, da gibt es vielleicht einen ganz großen Respekt vor der Musik Mahlers. Diese überraschenden, aufregenden Momente, die lagen für mich eher so in kinästhetischen oder visuellen Momenten. Die Szenerie verändert sich ja noch stark. Die Säule wird aufgerichtet, andere Säulen schweben von oben herein. Es gibt glücklicherweise hier jetzt nicht so viel Zeit, Ihnen alles zu erzählen, weil das Stück für mich, 35 Minuten ist das ja, doch von diesen überraschenden Momenten lebt. Er kommt ja gar nicht vom Tanz, sondern eher aus der visuellen Kunst und das sieht man auch.
Der erste Teil dieses zweiteiligen Ballettabends in der Staatsoper unter den Linden in Berlin mit Markus Morau und seinem Werk Ouvertüre. Frau Nehring, der zweite Teil, der stammte dann von Crystal Pite. Das ist eine kanadische Choreografin, 1970 geboren, Angels Atlas, ist 2020 entstanden für das National Ballet of Canada. Knüpft denn diese Arbeit in irgendeiner Art an den ersten Teil an?
Ja, nein. Also das erstmal gar nicht. Man kann vielleicht einige Parallelen erkennen. Ich habe von Crystal Pite schon einige Arbeiten gesehen und die sind mir alle nicht wirklich in Erinnerung geblieben. Und ich habe heute Abend darüber nachgedacht, woran das liegt. Denn choreografisch ist das durchaus sehenswert. Auch sie, und das wäre vielleicht so eine Verbindung, lässt ihre TänzerInnen in großen Gruppen eben mal unisono oder mal gegenläufig über die Bühne gleiten. Das Auffällige in dieser choreografischen Handschrift ist, es gibt so eine stete Bewegung, die nie abreißt. Es gibt keine Haltepunkte, keine Stops. Eins entwickelt sich aus dem anderen. Nur Fluss, Bewegung, Weichheit. Es erzeugt in diesem Stück relativ viele meditative Momente. Es hat was von einer religiösen Messe. Es schrammt auch hart den Kitsch, gerade in Kombination mit diesen verschiedenen Musiken. Und es gibt so ganz ausgeprägte Lichteffekte, die so wie chaotische Kaleidoskope aussehen. Also man kann auch sagen, sie bedient damit sehr schön die Magie des Theaters. In den Moment der Bewegung kann man sich auch gut reinfallen lassen. Ich bin mir heute nicht sicher, wie das mit meiner Erinnerung an dieses Stück in einiger Zeit aussehen wird. Aus meiner Sicht fehlt ihr so ein bisschen die eigene, ganz entschiedene Signatur. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dieses Stück war der volle Erfolg. Standing Ovations, die Leute waren total begeistert.
Jetzt fehlt natürlich noch der Blick auf die Leistung der Tänzerinnen und Tänzer. Frau Nehring, hat Sie das Ensemble überzeugt?
Absolut. Also das Staatsballett ist eine große Freude unter Christian Spuck. Man muss sagen, sind wirklich in so guter Verfassung. Sie sind nicht nur unheimlich bei der Sache und engagiert. Sie können jetzt diese ganzen vielen verschiedenen Bewegungssprachen, auf die sie da losgelassen werden, wirklich ganz, ganz hervorragend tanzen. Also es ist auf jeden Fall ein ganz großer Gewinn unter dieser Leitung.
Das Staatsballett Berlin mit einem zweiteiligen Ballettabend und zwar mit Werken von Markus Morau und Crystal Pite. Elisabeth Nehring hat für Fazit die Premiere gesehen. Frau Nehring, Dankeschön, guten Abend.
Guten Abend.
Ist es als Kunstaktion zu werten, das Brandenburger Tor mit orangener Farbe zu markieren, um das Denkmal quasi zu aktivieren und daraus ein Mahnmal zu machen, das vor der Klimakatastrophe warnt? Über die aufsehenerregende Farbaktion der letzten Generation wurde in der vergangenen Woche in Berlin vor Gericht gestritten. Auch darüber, dass die wasserlösliche Farbe sofort problemlos hätte abgewaschen werden können. Erst das Abwarten führte zum Eintrocknen und zum Schaden. Eine Zeitung titelte »Berlin zu blöd zum Putzen«. Die Richterin am Amtsgericht folgte all diesen Gedanken nicht und verurteilte die drei Angeklagten zu 8 Monaten Haft auf Bewährung. Warum erzähle ich das? Ja, Graffiti an Hauswänden werden manchmal gerichtlich verfolgt. In der Kunstszene sind sie nicht selten Kult. Wenn wir zum Beispiel an den großen, unbekannten Banksy denken, natürlich darf er das nicht machen. Er macht es trotzdem und wird dafür gefeiert. Für seine Urban Art, die im öffentlichen Raum entsteht. Seit 2011, alle 2 Jahre, ist diese Art Kunst Thema im saarländischen Völkling, im Weltkulturerbe Völklinger Hütte, bei der Urban Art Biennale. Die inzwischen 7. Ausgabe wurde heute eröffnet. Alle hat Frank Krämer kuratiert. Herr Krämer, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Die Kunst, die Sie zeigen, ist selbstverständlich nicht illegal entstanden. Sind denn die Werke aber doch überwiegend am Ort, also in Völklingen, realisiert worden?
Ja, die Arbeiten sind alle hier vor Ort entstanden und das war eigentlich auch die Voraussetzung bei der diesjährigen Biennale, dass wir möglichst viele Künstlerinnen und Künstler hier einladen, die wirklich auch sich Zeit nehmen und auch hier auch eine längere Zeit verbleiben, um ihre Arbeiten auch umzusetzen. Denn Das macht dann so richtig Spaß und das erzeugt dann auch Reibung, wenn man mit dem Ort auch umgehen kann. Und die Völklingerhütte ist, weiß Gott, ein spannender Ort.
Das wollte ich gerade fragen, die Reibung. Also alle Künstlerinnen und Künstler setzen sich in welcher Form auch immer mit diesem Industriedenkmal dann wahrscheinlich auseinander.
Ja, genau. Und da ist die Bandbreite recht groß von monumentalen Arbeiten. Es gibt einen Künstler aus Berlin, The War, der hat einen Kamin, der ist 70 Meter hoch, als Zigarette angeklebt. Das ist weithin jetzt sichtbar über die Stadtgrenzen hinaus. Und es gibt aber auch ganz kleine Feinarbeiten, so 1 Zentimeter große Figuren aus dem Stadtalltag, die in der Stadt auch verteilt sind. Und es geht wirklich in alle Richtungen von Installationen, von Interventionen mit performativem Charakter und auch einige Arbeiten, die wirklich auch auf das Thema der Partizipation setzen.
Also ein traditioneller Kurator, da kann ich mir die Arbeit ungefähr vorstellen. Also der schaut sich Arbeiten an, Positionen an und sucht die dann aus. Sie gehen ja da ein bisschen anders vor, wenn die Kunst erst in Völklingen bei der Biennale oder im Zusammenhang mit der Biennale entsteht. Welche Kriterien haben Sie denn da? Haben Sie da Vorgaben gegeben, Herr Krämer?
Die Auswahl erfolgt eigentlich so, dass man schon vorher guckt, was die Künstler so machen oder bisher gemacht haben. Der Ort der Völklinger Hütte, ein stillgelegtes Eisenwerk, ist von so großer Authentizität, dass man da einfach nicht einfach eine Arbeit im Gepäck mitbringt, die man schon zigfach gemacht hat. Es sei denn, es wäre eine ganz besondere Arbeit. Aber es macht natürlich Sinn, hier vor Ort auch mit den Mitteln umzugehen. Und dieses Jahr steht auch die Völklinger Hütte im Zentrum. Es gibt große Räume hier. Da gibt es Wandmalereien. Ein Künstler, der mit einem Gabelstab der hier entlang fährt, eine sehr unkonventionelle Art und Weise, ein Bild entstehen zu lassen. Und es gibt Räume, die völlig neu besetzt werden mit Arbeiten, die mit Schülern, Kindergruppen, Seniorengruppen auch entstanden sind. Und da ist quasi der Maschinenraum zu einem Malatelier umfunktioniert worden und wird jetzt beherrscht von einer Skulptur aus hängenden Textilbahnen. Und das ist schon eine Aussage, auch ein Statement, dass man hier quasi Räume der Hütte neu transformiert, neu nutzt und auch neue Energien erzeugt. Die Hütte ist natürlich spannend, weil sie ist ja so als Ort nicht mehr aktiv. Durch die Urban Art Biennale und das Spieleausstellung, die wir hier auch machen, wird sie quasi wieder zum Leben erweckt. Und sie ist aktiv. Und genau dieser Sprung quasi so einer aktiven Rolle der Hütte, das hat mich sehr interessiert.
Und dann gibt es einen richtigen Parcours. Also als Besucherin, Besucher geht man dann in einer bestimmten Richtung und dann biegt man um eine Ecke und plötzlich steht wieder was vor einem. Also das sind auch so Überraschungsmomente mit eingebaut.
Ja, auf jeden Fall natürlich eine große Herausforderung für ein Leitsystem, wenn es denn eines gibt. Aber Spaß beiseite, es geht natürlich darum, auch Lust und Laune zu haben, Völklinger Hütte, neue Räumlichkeiten zu entdecken. Es gibt zum Beispiel einen total neuen Raum, hat etwas von einer Tropfsteinhöhle und Bunker zugleich. Das ist von einer holländischen Gruppe eine Art Zeitkapsel installiert worden, die man quasi nur alleine betreten kann. Allein diesen Ort zu finden, das ist schon eine kleine Herausforderung. Mhm. Aber ansonsten kann man sich wirklich treiben lassen und wird quasi von einer Arbeit auch zur nächsten geführt. Es gibt Arbeiten, die sehr poetisch auch mit dem Stadtgefüge sich auseinandersetzen.
Können Sie da vielleicht ein Beispiel nennen?
Ja, wir haben mit der Gesellschaft der Stadtwanderer ein Projekt aufgelegt. Das hat sehr mystisch angefangen. Dahinter verbergen sich 7 Künstlerinnen und Künstler aus ganz Europa, die quasi Geschichten gesammelt haben von der Stadt. Also es gibt einen Aufruf, da kann man sich auch heute noch melden. Und einfach Geschichten zur Stadt, zu Gebäuden, zu Persönlichkeiten einfach aufsagen oder einfach auch mitteilen im Gespräch. Und die Künstler haben quasi mit diesem Stoff dann auch gearbeitet und haben Zitatfragmente an die Wände geschrieben, haben Audioaufnahmen auch angefertigt, die man auch im Laufe des Stadtparcours sich auch anschauen kann. Es gibt kleine Malereien, die ich eben angesprochen habe, mit diesen Miniaturpersonen, die an Stadtmobiliar zu finden sind. Und das sind natürlich auch Arbeiten, die mehr oder weniger so eine Guerilla-Taktik auch haben.
Ja.
Die sind natürlich nicht legal entstanden.
Und das Beispiel, was Sie eben genannt hatten mit diesem Stadtwanderer, das ist genau dieses partizipative Element, von dem Sie ja schon eingangs gesprochen haben.
Genau, das ist bei diesem Projekt sehr ausgeprägt. Wir haben auch noch ein Projekt laufen mit der Hochschule der Architektur in Straßburg, mit Studierenden, die sich hier quasi mit der Architektur der Völklinger Hütte auseinandergesetzt haben und auch Plakatwände mitgestaltet haben, die man auch mitten in der Hauptstraße hier sehen kann. Und natürlich das große Projekt Ganzfeld mit Christa Berger und Kenneth Letzwarm, die quasi über 2 Monate hinweg die Schüler hier bei uns empfangen haben. Und da ging es einfach nur um den kreativen Prozess zu zu malen, sich einfach gehen zu lassen, um quasi in der Vielstimmigkeit der vielen malenden Personen auch ein Gesamtkunstwerk zu erzeugen. Das ist quasi auch so eine Essenz hier von der Urban Art Biennale, dass halt viele Stimmen hier einfach zusammenkommen, wo es um Politik geht, um Klima und Krieg. Und alles wird quasi zusammengesetzt zu einem Bild, was auf jeden Fall heterogen ist. Ja. Und man hat Lust, hier auch einzusteigen und drüber nachzudenken.
Heute wurde im saarländischen Völklingen die 7. Urban Art Biennale eröffnet. Sie dauert bis Mitte November. Frank Krämer war das, der Kurator des Festivals. Herr Krämer, Dankeschön, guten Abend.
Ja, danke auch. Schönen Abend noch.
Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons, heute von Charlotte Weinreich.
Wenn es so weitergeht wie jetzt, ist es 2080 geschafft, schreibt Christiane Peitz im Tagesspiegel. Und gemeint sind nicht die Klimaziele der Bundesregierung, sondern die 50%-Quote bei der Filmregie in Europa. Das ergeben zumindest Berechnungen eines französischen Thinktanks, auf die sich Peitz beruft. Auch wenig Anlass zur Hoffnung macht, dass laut US-Erhebungen im letzten Jahr bei 250 Blockbuster-Produktionen nur 16% Frauen Regie führten. Das seien 2% weniger als im Vorjahr, heißt es im Tagesspiegel. Apropos Rückschritte in der Filmbranche. Vor wenigen Tagen wurde eine Verurteilung wegen Sexualverbrechen gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein aufgehoben. Die Welt sieht darin eine filmreife Wende und Hans-Georg Rodeck nimmt sie sich zum Anlass, eine Liste der, seiner Meinung nach, wichtigsten Gerichtsfilme zu veröffentlichen. Es überrascht leider nicht, dass bei den 10 Filmen, die der Artikel ausgewählt hat, darunter Klassiker wie »Wer den Wind sät« oder »Die Jury«, nur ein einziger dabei ist, bei dem eine Frau Regie geführt hat. Es handelt sich um »Get«, der Prozess von Viviane Amsalem, von Ronit und Shlomi Elkabetz. Von der Filmbranche zu einer weiteren Kulturszene, in der Frauen oft das Nachsehen haben. Die klassische Musik. Die Süddeutsche Zeitung hat ein Interview mit dem Dirigenten Antonio Papano geführt, der als neuer Chef des London Symphony Orchestra die Nachfolge von Sir Simon Rattle antreten wird. Der Brexit war ein Riesenfehler, sagt Papano, und hat auch sonst viel an der britischen Politik zu kritisieren. Die Existenz als britischer Orchestermusiker ist nicht leicht. Anders als in Deutschland seien die meisten von ihnen Freiberufler. Viel Lob findet er dagegen für das deutsche Publikum, von dem er meint, es sei das beste und kenntnisreichste Klassikpublikum der Welt. Antonio Papano in der SZ. Nicht die Verwaltung, wir sind Columbia. So lautet die Überschrift eines Artikels in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Darin schreibt Frauke Steffens über die umstrittenen Proteste an der Columbia-Universität in New York, die weltweit Schlagzeilen machen. Zusammen mit anderen US-Hochschulen, an denen Studierende zur Unterstützung der Palästinenser im Gazastreifen und gegen die Kriegsführung Israels demonstrieren. In Steffens Artikel geht es um jene, die am nächsten und rund um die Uhr dran sind an diesen Protesten, nämlich die Reporterinnen und Reporter vom Studentenradio und der Uni-Zeitung. Unbemerkt ist der Dauereinsatz nicht geblieben, heißt es in der FAZ. Die studentischen Journalisten werden von Kollegen gelobt, ins Fernsehen eingeladen, in den sozialen Medien gefeiert, von Professoren via X für Jobs empfohlen. Zu Recht, findet Steffens. Denn auch wenn oft eine gewisse Sympathie für die Demonstrierenden erkennbar sei, bemühten sich die Reporter offenbar um eine ausgewogene Berichterstattung nach dem Motto »Sagen, was ist«. Die Aussage, nicht die Verwaltung, wir sind Columbia, spielt auf das Misstrauen an, das zwischen einem Teil der Studentenschaft der Universität und ihrer Leitung herrscht. Vor allem seitdem die Polizei auf Bitten der Präsidentin ein Pro-Palästina-Zeltlager auf dem Campus aufgelöst hat und hunderte Studierende festnahm. So schmerzhaft diese Zerrissenheit für die Studenten sein mag und so tragisch der Anlass ihrer Berichterstattung, die aktuelle Situation auf dem Campus ist vermutlich das beste journalistische Training, das die Reporter in Spee kriegen können. Zum Schluss noch zum Papst, der es in die Feuilletons schafft, weil er die Kunstbiennale in Venedig besucht hat. Die Taz betitelt das mit den Worten »Papst sagt was«. Es folgt ein kurzer Kommentar. Der Papst warnte davor, die Kunst alleine dem Markt zu überlassen, da die Gefahr bestehe, dass der die Kreativität vampirisiere. Das kann man ja mal so stehen lassen.
Der Blick in die Feuilletons war das von Charlotte Weinreich. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckhard Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.